Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Junge Männer aus den Maghreb-Staaten gehören seit der Kölner Silvesternacht 2016 nicht gerade zu den Sympathieträgern unter den Asylbewerbern. Tunesier, Algerier und Marokkaner stehen seither unter einer Art Generalverdacht. Hinzu kommt, ihre Aussichten auf Asyl sind minimal. Die meisten von ihnen müssen zurückkehren, gescheitert und mit leeren Händen. So erging es auch Mohammed, dem Protagonisten unserer heutigen Reportage. Allerdings vor über 2 Jahrzehnten. Er kam damals über viele Umwege in ein Dorf namens Krautheim in Baden-Württemberg und fand ein deutsches Ehepaar, das ihn unterstützte. Abgeschoben wurde er trotzdem. Heute, 17 Jahre später, will der Enkel der damaligen Unterstützer wissen, wie beide Seiten heute auf die ganze Geschichte von damals blicken. Philipp Lemmerich hat Jonas Weyrosta bei seiner Recherche begleitet.
Wenn das Telefon klingelt, geht Antoinette Altehöfer mit schnellen kleinen Schritten zur Holzkommode ins Esszimmer, auf der ein alter grüner Apparat steht. Meist rufen die Kinder an oder die Enkel. Doch einmal im Monat kommt ein Anruf aus Nordafrika.
Altehöfer?
Hi, Frau Toni.
Hallo, Mohammed. Ist schön, dich zu hören.
Wie geht's dir, Frau Toni?
Mir geht's gut.
Am anderen Ende der Leitung sitzt Mohammed Messaoudi in Oran, einer Stadt im Norden Algeriens. Seit 17 Jahren meldet er sich, regelmäßig, einmal im Monat. Antoinette Altehöfer, 80 Jahre alt, kurze graue Haare, moosgrüner Rollkragenpullover, dreht sich dann zum Fenster, als könnte das den Empfang verbessern. Immer wieder wird die Verbindung unterbrochen.
Das Haus meiner Eltern und das Haus meiner Großeltern stehen nebeneinander und es ist durch einen Garten verbunden und da habe ich oft gespielt.
Jonas Weyrosta ist 29 Jahre alt und Antoinette Altehöfers Enkel.
Da war ich 6, 7 Jahre alt, aber ich erinnere noch, dass da oft ein Mann dabei war. Mit dem habe ich gespielt, dem bin ich viel hinterhergelaufen, habe ihn begleitet, habe ihm zugeguckt. Ist aber mehr so eine Kindheitserinnerung. Ich wusste nicht viel über ihn.
Dieser Mann aus Jonas Kindheit ist Mohammed Messaoudi aus Algerien. Anfang der 1990er Jahre lebt er in Deutschland und verbringt viel Zeit im Haus von Jonas Großeltern in Krautheim, einem kleinen Städtchen im Norden Baden-Württembergs. Viele Jahre später findet Jonas in einem Eichenschrank seiner Großmutter eine grüne Mappe. Darauf steht in feiner Handschrift Mohammed Messaoudi, Gerichts- und Anwaltsakten.
Ja, das zum Beispiel, das ist ein algerischer Pass, eine Kopie. Das sind 200 Seiten, Briefverkehr, Regierungspräsidium, Stuttgart, Anwaltsbüro.
Die Unterlagen dokumentieren den Kampf eines jungen Algeriers um Asyl und Anerkennung in Deutschland. Anwaltsbriefe, Anträge, Einsprüche, Nachfragen. Im Sommer 2001, nach 8 Jahren, ist alles vorbei.
Der Antrag auf Durchführung eines weiteren Asylverfahrens wird abgelehnt. Der Antragsteller wird aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen. Sollte der Antragsteller die Ausreisefrist nicht einhalten, wird er nach Algerien abgeschoben.
Jonas ist 13 Jahre alt, als Mohammed Deutschland verlassen muss. Er nimmt kaum Notiz davon. Erst Jahre später, als Deutschland wieder über eine Willkommenskultur spricht, begreift er, dass die Freundschaft zwischen Wulf, Antoinette und Mohammed etwas Besonderes gewesen sein muss. Antoinette Altehöfer blickt durch die großen Fenster ihres Wohnzimmers hinaus. Bucklige Wälder wechseln sich ab mit weiten Wiesen. Dunkle Wolken jagen über den Himmel. Seit dem Tod ihres Mannes Wulf vor mehr als 10 Jahren sitzt sie oft hier. Immer wieder bleiben ihre Gedanken bei Mohammed hängen. Dann blättert sie in alten Fotoalben.
Das war so eine typische Geste von ihm. Oh, ich habe so Kopf, ich kann nicht Deutsch lernen. Wenn ich ihn fragte, so, ja. Oh, ich kann nicht Deutsch. Fällt mir so schwer, Frau Toni. Wenn man ihn bei sich hatte, strahlte er und er konnte einem auch vermitteln, dass er zufrieden war.
Die Geschichte ihrer Begegnung beginnt mit einem harmlosen Husten. Mohammed ist in einem Asylbewerberheim untergebracht. Eines Tages kommt er in die Arztpraxis von Dr. Wulf Altehöfer. Sie kommunizieren mit Händen und Füßen und sind sich auf Anhieb sympathisch. Wulf und Antoinette werden für Mohammed zu seiner zweiten Familie. 8 Jahre lang unterstützen sie ihn, wo sie nur können. Immer wieder stellt Mohammed die entscheidende Frage: Habe ich eine Chance, in Deutschland zu bleiben?
Ehrlich gesagt, da ich mich mit dem ganzen Asyl, diese Wissenschaft oder Schlamassel da nicht auskenne, konnte ich ihm auch keine große Antwort dazu geben. Ich habe auch oft gedacht, warum macht man sich so schwer? Ich hole ihn einfach her und damit basta. Das war so meins, dieses lange Fragen und das darf schnell und Zell darf schnell, das war mir so egal.
Es ist ihr Mann Wulf, der sich um das Rechtliche kümmert und die grüne Mappe mit den Unterlagen anlegt. Am Ende hilft alles nichts. Um der Abschiebung zuvorzukommen, besorgt Wulf für Mohammed ein Flugticket nach Algerien. Am 8. August 2001 fahren sie zum Flughafen nach Frankfurt. Im Auto herrscht Grabesstille.
Was willst du da auch reden? Ich denke, da ist jeder mit sich selber beschäftigt. Irgendwie ist der Mohammed uns nahe gekommen. Ich ging als Kind mit, als noch ein Sohn. Ja.
Seit diesem verregneten Morgen vor beinahe 17 Jahren stellt sich Antoinette Altehöfer immer wieder dieselben Fragen. Wie geht es Mohammed wirklich in Algerien? Hätten Sie vielleicht doch mehr für ihn tun können?
Er sagt immer alles okay. Und das ist so sein Motto, es geht alles gut. Und das ist nicht so doll, finde ich. Es könnte aber sein, weil er sich nicht mehr ausdrücken kann. Also, dass wir eben unsere Sprache fehlt. Gegenseitig.
Ein Tag Anfang Oktober. Es ist unangenehm kalt und regnet. Jonas Weyroster, Antoinette Altehöfers Enkel, läuft durch sein Heimatdorf. Krautheim an der Jagst, knapp 5000 Einwohner, ein Ort, von denen es viele gibt in Deutschland. Einfamilienhäuser reihen sich aneinander, dazwischen Holzzäune und Gartenzwerge.
Ja, es muss ja echt schon skurril gewesen sein, ne? Aus Algerien dann zu kommen und dann hier, ausgerechnet hier in Krautheim zu landen, also hier. So schön es hier ist, es hat was Einengendes auch.
Seit 2015 leben auch in Krautheim wieder Flüchtlinge. Im Großen und Ganzen gelingt das Zusammenleben. Doch nach der Silvesternacht in Köln 2016 stehen gerade junge Männer aus den Maghreb-Staaten in Deutschland unter einer Art Generalverdacht. Ihre Chancen, als Asylbewerber anerkannt zu werden, gehen gegen null. Trotzdem werden sich auch in diesem Sommer wieder Tausende auf den Weg nach Europa machen und zurückgeschickt werden, so wie Mohammed vor 17 Jahren. Seitdem Jonas die Mappe mit den Gerichtsakten gefunden hat, lässt ihm die Geschichte keine Ruhe. Er will erfahren, was das wirklich bedeutet: Abschiebung. Was bleibt eigentlich von den vielen Jahren des Wartens in einem Land, das einen gar nicht will? Jonas spricht mit seiner Großmutter, mit seinen Eltern, rekonstruiert Mohammeds Werdegang und ruft in Oran, dem Heimatort Mohammeds in Algerien, an.
Mohammed hat recht schnell gesagt, herzlich willkommen, Jonas. Und dann war ich mir sicher, ich fahre da jetzt einfach hin.
Einige Wochen später. Jonas Weyroster steht auf dem betonierten Vorplatz des Hafens von Marseille. Krautheim und Oran trennen 2.494 Kilometer. Dazwischen liegen 8 Stunden Zugfahrt, die hat Jonas bereits hinter sich, und 26 Stunden mit dem Schiff. Noch werden die letzten Autos im großen Bauch des rostigen Frachters verstaut.
Ja, krass, jetzt geht's los. Ganz schön nervös jetzt, obwohl ich so viel gelesen habe darüber. Ich bin mal gespannt, wie so das erste Treffen wird, ob ich ihn wiedererkenne, ob er mich vor allem wiedererkennt.
Am nächsten Morgen tauchen die weißen Fassaden Algiers aus dem Dunst der Küste auf. Wenig später steht Jonas am vereinbarten Treffpunkt. Mohammed ist nicht da. Jonas geht nervös auf und ab. Und dann, plötzlich, kommt er um die Ecke. Klein, höchstens 1,70 Meter und rund. Warme Augen, Lachfalten im Gesicht. Er umarmt Jonas lange und küsst seine Stirn. Dann steigen sie ins Auto. 5 Stunden dauert die Fahrt nach Oran. 5 Stunden unterhalten sich Mohammed und Jonas. Ein bisschen Französisch, ein bisschen Deutsch. Über Krautheim, den großen Walnussbaum im Garten der Alte Höfers und die Dorfdisco Pinocchio. Über Algerien und Mohammeds neues Leben. Ein altes Kaffeehaus im Herzen von Oran. Am Tresen herrscht dichtes Gedränge. Mohammed bestellt 2 Espresso und 2 Croissants. Dann zieht er Jonas hinter sich her, der folgt ohne zu wissen, wohin. Vorbei an überfüllten Geschäften mit Handtaschen und Schuhen, durch enge Gassen, in denen Mohammed jede einzelne Person zu kennen scheint. Jonas muss sich überall vorstellen, Hände schütteln und Küsschen verteilen.
Das ist auch mein Nachbar, ist alter Mann, ist guter Mann. Er heißt Abdul Wahab, er ist guter Mensch.
An einem Eckhaus macht Mohammed Halt. Die blauen Eisentüren sind mit mehreren Schlössern gesichert. Dahinter verbergen sich 6 Quadratmeter Ladenfläche, vollgestellt mit Schaufensterpuppen, dutzenden bunten T-Shirts, Trainingsanzügen und Hemden. Boutique nennt Mohammed seinen Laden.
Wann hast du Glück, verkaufst du was, wann man gibt nichts, kann man es auch nichts machen. So ist das Leben bei uns. Habe ich gelernt, muss Geduld immer haben, muss immer nur kämpfen. Komm, komm, mein Freund, komm. How I come, why come? Tu parles français ou l'anglais?
Die ersten Kunden kommen herein. Mohammed legt sich ins Zeug. Er kramt ein rotes Hemd hervor und lobt die muskulöse Statur des potenziellen Käufers. Das Kompliment wirkt. Einer der jungen Männer drückt Mohammed ein paar Geldscheine in die Hand.
De rien, mon frère. Bonne journée.
Allez. Du hast den Pullover jetzt für 1500 Dinar verkauft, ne?
Der erste, ja.
Was hat der gekostet?
1.300, habe ich verdient 200 Dinar.
Hat sich das gelohnt?
Das ist für mich ist gut. So ist Business bei uns. Jeder sucht sein Glück.
200 Dinar sind umgerechnet 1,40 Euro. Die Gewinnmarge ist gering und trotzdem ist die Boutique Mohammeds ganzer Stolz. Sie ernährt seine Familie, sie sichert seinen Unterhalt. Jonas fängt an zu begreifen.
Gerade hat er mir erzählt, dass er seit 15 Jahren keinen einzigen Tag Urlaub gemacht hat. Seit 15 Jahren. Jetzt komme ich aus Deutschland daher und er nimmt sich gleich mehrere Tage frei. Irgendwie fühle ich mich schon geehrt.
Mohammed steuert seinen silbernen Kleinwagen durch Oran, vorbei an bunten Gemüsemärkten, verfallenen französischen Kolonialbauten und glänzenden Hochhausfassaden. Mit der einen Hand zeigt Mohammed auf jedes Gebäude, das vorbeifliegt. Moscheen, Hotels, Konferenzzentren. Mit der anderen steuert er den Wagen durch den dichten Feierabendverkehr. Langsam wird es dunkel. Der Himmel leuchtet blau.
Jetzt bekommen wir den Port de Front de Mer.
Der Front de Mer, die Hafenpromenade von Oran. Eine 2 Kilometer lange Prachtstraße mit Palmen und viel Platz zum Flanieren. Etwa 40 Meter über dem Meeresspiegel bricht sie steil ab. Unten breitet sich eine riesige Hafenanlage aus, mit Kränen, Hangars, Stacheldraht und gelbem Laternenlicht. Mohammed lehnt sich an eine Mauer. Sein Blick verliert sich in der Weite des Horizonts.
C'est le premier quartier pour nous, parce que nous avons habité dans un quartier populaire.
Hier war immer unser Lieblingsort. Wir haben in einem Arbeiterviertel gewohnt. Bei Stromausfall hatten wir kein Licht zu Hause. Aber die Promenade hier war immer beleuchtet. Dieser Ort hat uns als Jugendliche daran erinnert, dass es so etwas wie Glück gibt. Hier haben wir von der anderen Seite des Meeres geträumt. Unsere Jugend war hart. Deswegen wollten wir nach Europa, um dort unser Glück zu suchen, um ein Leben zu finden. Das war nicht nur bei mir so, sondern bei vielen Algeriern. Wer an diesen Ort kommt, stellt sich vor, wie es anderswo wäre. Ob er das finden wird, wovon er träumt.
Der Traum von Europa, das ist die eine Seite von Mohammeds Geschichte. Die Politik, die Verbote, die Angst, das ist die andere. Mohammed ist Berber. Im Algerien seiner Kindheit sind seine Kultur und seine Sprache verboten. Jeder Anspruch auf Anerkennung wird mit Gewalt niedergeschlagen. Ein paar hundert Meter von der Hafenpromenade entfernt liegt das Les Falaises, das Café zur Felswand. Zu dieser Uhrzeit sitzen nur noch wenige Gäste auf den weißen Plastikstühlen. Ein Kellner steht gelangweilt am Tresen. Er sei seit 1993 nicht mehr an diesem Ort gewesen, erzählt Mohammed. Damals kommt er unter anderen Vorzeichen hierher. In der italienischen Botschaft, direkt gegenüber, werden Kurzzeitvisa vergeben. Mohammed steht Tag und Nacht an, um eines zu bekommen.
Es war hart. Hier haben sich die jungen Leute versammelt. Alle hatten Angst. Wir haben 3 Monate hier übernachtet, manche sogar noch länger. 400, 500 Menschen waren in der Schlange. Die Polizei hat uns weggeschickt, aber wir kamen immer wieder. Manchmal haben sie 30 oder 40 reingelassen. Die anderen haben weiter auf ihr Glück gewartet.
1993 bekommt Mohammed das Visum für Italien. Von seinem Ersparten kauft er sich ein Flugticket nach Rom, schlüpft in einen Güterzug nach Frankreich und landet über viele Umwege in Krautheim. Später im Auto ist die Vergangenheit wieder weit weg. Mohammed setzt ein breites Grinsen auf und legt eine Mix-CD mit amerikanischer Popmusik ein. Gefällt dir, Yunus? Fragt er und legt den Arm um Jonas Schulter. Jonas grinst zurück. Draußen ist es noch immer sommerlich warm. Mohammed lässt lässig seinen Arm aus dem geöffneten Fenster hängen und fährt viel zu schnell durch eine Wohnsiedlung, vorbei an kleinen Lebensmittelläden und flackernden Laternen. Auf einem dunklen Parkplatz bringt er das Auto zum Stehen.
Gleichzeitig wird aus den Standgeräten vielseitiger Handstaubsauger.
Mohammeds Wohnung liegt im 8. Stock eines sandfarbenen Wohnblocks. 4 Zimmer, Küche, Bad. Die Wände verziert mit bunten Fliesen, die Couch überzogen mit schwarzem Samt. Mohammeds Frau Lila, gerade im 7. Monat schwanger, und die 4 gemeinsamen Kinder erwarten den Besuch schon an der Eingangstür. Jonas verteilt Geschenke. Schokolade für die Kinder und ein Parfum für die Dame.
Und hier läuft echt deutsches Shopping-TV. Im Wohnzimmer lagen da noch Fotoalben rum von damals und ein altes Diktatheft von meiner Schwester, mit dem er Deutsch gelernt hat. Auch deutsche Briefmarken hat er noch. Scheint schon noch an diesem Deutschland zu hängen.
Mohammeds Bruder kommt mit seinem Sohn Soufien vorbei, um den Gast aus Deutschland zu begrüßen. Sie wohnen im selben Haus, nur ein Stockwerk weiter oben. Soufien, 19, groß gewachsen, dunkle, nach hinten frisierte Haare, sitzt im Trainingsanzug von Real Madrid auf der Couch und wischt mit dem Daumen über sein Handy. Er erzählt von einer Nachricht auf Facebook. Katalonien wolle junge Algerier aufnehmen. Nach 3 Jahren Arbeit bekomme jeder einen Pass. Mohammed blickt auf Soufien und schüttelt den Kopf. So läuft es nicht in Europa, Junge, warnt er. Aber Soufien hört gar nicht zu. Er starrt auf sein Smartphone, auf die Facebook-Posts. Das genügt. Der Traum von Europa ist stark. Mohammed kommt nicht dagegen an. Wenig später verabschieden sich die Gäste. Es kehrt langsam Ruhe ein. In Momenten wie diesem wird Mohammed, der fröhliche Gastgeber, wieder nachdenklich und erzählt von früher.
Ich habe Dr. Altehöfer kennengelernt, Wulf Altehöfer und seine Frau Toni. Sie haben mir ihre Arme geöffnet und mir ihr Herz geschenkt. Sie haben mir zu essen gegeben und zu trinken. Dank ihnen konnte ich aufhören, mir Gedanken zu machen.
Immer wieder sitzt Mohammed in dieser Zeit bei Wulf und Antoinette, die er liebevoll Frau Toni nennt, unterm Walnussbaum. Wulf erzählt von den Deutschen, Mohammed von den Berbern. Irgendwann zieht Mohammed bei den Altehöfers ein. Doch bald plagt ihn das schlechte Gewissen. Er will Wulf und Toni nicht zur Last fallen. Er will selbst Geld verdienen. In Deutschland geht das nicht. Er hat keine Arbeitserlaubnis. Also verlässt er Krautheim und schlägt sich nach Frankreich durch.
Wir haben uns mit Kartons vor dem Regen geschützt. Gegen die Kälte hatten wir nur Kerzen. Als ich den Doktor anrief, erzählte ich ihm, es gehe mir gut. Er hat mir trotzdem einen Umschlag mit Geld geschickt. Er hat zu mir gesagt,
komm wieder zurück, Mohammed.
Aber Mohammed geht nicht zurück. Zu stark ist der Wunsch, es alleine zu schaffen. Seine Familie in Algerien lässt er in dem Glauben, Erfolg zu haben. Er schickt Fotos von sich, auf denen er vor einem Porsche posiert und schläft nachts in einer Burgruine.
Für mich ist es wie Erholung, arbeiten zu dürfen. Arbeit ist meine Medizin. Wenn ich arbeite, kann ich den Schmerz vergessen. Wenn ich mich in mein Bett lege, dann denke ich nach. Aber ich will nicht nachdenken. Ich will weitermachen.
In Frankreich wird Mohammed nicht glücklich. In Deutschland wird er polizeilich gesucht. Sein Asylgesuch wurde inzwischen abgelehnt. Also besorgt er sich einen falschen Pass. Von nun an ist er Vincent Bonder, geboren in Perpignan in Frankreich. Er geht nach Köln, findet Arbeit in einer Schokoladenfabrik, später in einer Buchbinderei. Mit leuchtenden Augen erzählt er von diesem, seinem ersten eigenen Leben. Er kauft einen Fernseher, ein Radio und CDs von Phil Collins. Nach einigen Monaten fliegt alles auf. Die Polizei steht vor dem Haus. In letzter Minute warnt ihn seine Vermieterin, er kann nur das Nötigste einpacken. Nach mehreren Jahren im Untergrund hat Mohammed genug von Europa. In Kanada sei es einfacher, erzählt man sich in der Szene. Mohammed besorgt sich wieder einen falschen Pass. Diesmal ist er Antonio Fontonato aus Italien. Er fliegt wieder auf. Am Flughafen in Düsseldorf schnappt ihn der Bundesgrenzschutz. Mohammed kapituliert. Der einzige Ausweg, der ihm noch bleibt, ist Krautheim. Er fährt zurück. Er schämt sich, Wolf und Toni unter die Augen zu treten. Er fühlt sich wie ein Verbrecher.
Ich war bei Dr. Radgewalt. Sag Verzeihung, Doktor. Ich will nichts wieder noch weinen. Scheiße, ich bin so kaputt, ich bin müde.
Im Wohnzimmer in Oran ist es ganz still. Mohammed ist in Gedanken in Krautheim bei Toni und Wolf. Er sagt immer wieder, ohne sie wäre ich verloren gewesen.
Du musst das Handy nicht ans Ohr halten, sondern halt es mal so. So, dass du dich siehst.
Jonas hat einen Videoanruf von Oran nach Deutschland arrangiert. In Krautheim wartet Antoinette Altehöfer vor dem Handy. Mohammed ist aufgeregt. Gleich wird er Frau Toni zum ersten Mal seit 17 Jahren wiedersehen.
Hi, Frau Toni.
Hi, Mohammed.
Frau Toni, wie geht dir?
Mir geht's gut. Ja, ich höre dich. Mir geht's gut.
Immer wieder bricht die Verbindung ab. Aber Mohammed und Antoinette können sich sehen. Sie können sich unterhalten.
Und Frau Toni, wann ich komme, machst du für mich Kuchen? Deine Kuchen.
Klar doch.
Prima. Ich liebe dich so viel, Frau Toni.
Ja, bist wie ein Sohn für mich, ja.
Du bist meine Mutter, Frau Toni. Gibst du mich alles, dir deine Liebe, du und Wolf. Die Zeit, welche ich war mit euch, da war richtig schöne Zeit, waren zusammen. Hörst du mich, Frau Toni?
Ja, ich höre dich und ich finde es toll von dir. Schön. Ich freue mich darüber.
Danke, Frau Toni.
Ganz arg.
Frau Toni, ich lasse dich ein bisschen in Pause, machst
ja.
du? Tschüss, schlaf gut, Frau Toni.
Tschüss.
Und traum was Schönes.
Ja.
Traum was Schönes.
Ja.
Alles, tschüss. Alles.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank. Vielmals vielen Dank.
Ich muss jetzt mal eben raus auf den Balkon, frische Luft schnappen. Mohammed ist gerade beten. Die Gebetszeit kann man hier nicht verpassen. Wir haben den ganzen Abend geredet und Mohammed hat auch viel geweint. Es ist schon eigenartig, wenn so ein 120 Kilo Mann vor dir sitzt und weint wie ein Kind.
Später sitzen Mohammed und Jonas noch eine Weile auf der Couch im Wohnzimmer. Mohammed sagt, es sei sein größter Wunsch, Toni noch einmal in den Arm zu nehmen und sich bei Wolf am Grab zu bedanken. Sie hätten so viel für ihn getan damals, er habe es nie zurückgeben können. Aber ob er jemals wieder ein Visum für Deutschland bekommen würde, steht in den Sternen. Der letzte gemeinsame Abend in Oran geht zu Ende. Mohammed und Jonas schweigen lange.
Gehen Sie schlafen. Musst du auch gut reisen, okay?
Machen wir.
Ah.
Am nächsten Morgen ist die gedrückte Stimmung der letzten Nacht verschwunden. Mohammed und Jonas stehen am Bahnhof von Oran.
Ich habe es nicht bereut, nach Europa gegangen zu sein. Ich habe dort viel gelernt. Aber erst hier habe ich meinen Weg gefunden.
Ich sage die Wahrheit, ich bin jetzt 48 Jahre, ich bin ein bisschen müde. Ich möchte gerne so Urlaub haben, so Pause machen. Im Moment jetzt, ich bin richtig total glücklich mit meiner Familie. Das macht mich richtig froh.
Der Abschied fällt den beiden schwer. Wir sehen uns wieder, beteuert Mohammed. Dann winkt er lange hinterher, während der Zug den Bahnhof verlässt.
Morgen mich zurück bei meiner Oma in Krautheim. Ich glaube, ich bin in erster Linie froh, dass ich das gemacht habe. Dass ich meiner Oma was mitbringen kann, dass ich ihr sagen kann, es geht ihm gut und sie sich keine Sorgen machen muss. Und ich glaube, das wird ihr gut tun. Worüber ich mir schon Gedanken mache, es gibt hier offenbar so viele Leute, die nach Europa wollen. Und was Mohammed ihnen erzählt, interessiert sie gar nicht richtig. Sie haben ihre Facebook-Posts und ihre Halbwahrheiten und halt diesen einen großen Traum.
Ach, ist das schön. Das ist die zweite und der dritte, ne?
Genau, immer und Zakaria. Mhm.
Mein Gott, sind die Mädels schon so fraulich. Mhm. Herrschaftsbombe-Element, ne?
Wenige Tage später. Antoinette Altehöfer und ihr Enkel Jonas sitzen im Krautheimer Wohnzimmer und schauen sich Fotos aus Algerien an.
Das sind ja tolle Aufnahmen. Mhm. Wow, wunderschön Aufnahmen. Auch diese Licht- und Farbspiele sind toll. Ich glaube, mein Mann wird sich riesig, kann sich ja auch freuen im Nachhinein. Ich dachte, wir verlieren uns eh aus den Augen und so, aber das haben wir gar nicht. Und das finde ich auch jetzt schön im Nachhinein, dass wir immer noch bei ihm sind.
Tschüss. Schlaf gut, Frau Toni. Und traum was Schönes.
Jonas spielt eine Aufnahme ab, die er in Oran gemacht hat. Vom Videoanruf zwischen Mohammed und Antoinette. Sie hört zu und schweigt dann lange. Bis jetzt war ihr gar nicht richtig bewusst, welche Bedeutung sie hatte für diesen jungen Algerier, der einst mit großen Träumen nach Europa kam.
Danke, Jonas. Es hat mir auch jetzt einiges gebracht, dass man immer an Menschen glauben muss und das Vertrauen haben muss und dann geht es weiter.
Aber halt auch, dass Kleinigkeiten ganz viel bewirken können. Also für euch waren das vielleicht selbstverständliche Sachen.
Ja, also ich hätte nie gedacht, dass man so ein Bohai draus macht. Also damit habe ich nicht, das wollte ich nicht.
Doch, ihr habt da schon echt Großes vollbracht und Spuren hinterlassen.
Das klingt so hochtrabend.
Das war Philipp Lemmerich, der Jonas Weyroster begleitet hat bei seiner Spurensuche in Oran in Algerien und in Krautheim in Baden-Württemberg.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.